Mit den Worten, nur was richtig sauber ist, kann richtig glänzen, starten wir in ein zweiteiliges Dossier.
Mir ist sehr unwohl zumute.
Aber dafür sind wir ja da, hier in der kleinen Audiodatei. Das Dossier, Harald Kujat bei Patrick Barb.
Hallo, hier ist Patrick Barb und ich grüße die Hörer von Radio Marabu.
Und nun, das Dossier.
Herr General, wenn Sie Sätze hören wie von Ihrem bekannten General Neumann, wir sind bereit, heute Nacht zu kämpfen. Was sagt Ihnen das? Ist das der Ton, der jetzt angeschlagen werden sollte?
Naja, ich kommentiere normalerweise nicht das, was aktive Generäle oder aktive Verteidigungspolitiker sagen. Ich kann da nur allgemein Stellung nehmen. Wir sind im Augenblick in einer schwierigen und auch in einer gefährlichen Situation. Schwierig ist die Situation deshalb, weil die westlichen Ziele für ein Ende des Ukraine-Krieges sich nicht realisieren lassen. Wir haben ja gesehen, in den letzten 4,5 Jahren ist von den europäischen Mitgliedstaaten der NATO, von Europa insgesamt, keine Initiative ausgegangen zu einem Verhandlungsfrieden. Nun haben aber insbesondere Frankreich, Großbritannien und Deutschland sich sozusagen die Spitze der Bewegung gesetzt und sie haben auch ein Positionspapier entwickelt für die künftigen Verhandlungen. An der Seite, allerdings an der Seite der Ukraine. Das ist eine äußerst schwierige Lage. Ich komme da vielleicht noch darauf zu sprechen. Gefährlich ist die Situation deshalb, weil die Ukraine, wie Sie es eben geschildert haben, vermehrt strategische Ziele in Russland, in der Tiefe des russischen Raumes angreift. Und das hat auch Wirkung. Das darf man nicht außer Acht lassen. Nicht die Wirkung, die Ukraine damit beabsichtigt, nämlich, dass sich die strategische Initiative sozusagen auf die Ukraine geht, der strategische Vorteil auf die Ukraine übergeht, oder wie es im Westen immer mehr behauptet wird, dass eine Wende in diesem Krieg zugunsten der Ukraine eintritt, sondern eine Wirkung, die innenpolitisch Druck erzeugt, Druck auf Putin, nun eine andere Gangart in diesem Krieg einzuschlagen. Das geht vom Militär aus, die sagen, wir sind in der Lage, diesen Krieg sehr schnell militärisch zu beenden. Wir haben die Möglichkeiten dazu, wir haben die militärischen Fähigkeiten dazu und die Lage auf dem Schlachtfeld erlaubt uns auch diese militärischen Fähigkeiten so einzusetzen, dass der Krieg militärisch sehr schnell beendet werden kann. Das ist die eine Sicht der Dinge. Die andere ist aber auch die, dass die Bevölkerung immer mehr die Auswirkungen dieser Angriffe auf die Energieversorgung, die Bereitstellung von Benzin und Ähnlichem spürt. Und die Ungeduld auch in der Bevölkerung wächst, diesem Krieg endlich ein Ende zu setzen.
Kujat verweist darauf, dass die von Geheimdiensten zusammengerührte Bedrohungsanalyse der USA nicht von einem Angriff Russlands auf NATO-Territorium ausgeht.
Und in diesem Jahr die Bedrohungsanalyse geht auf diesen Aspekt gar nicht mehr ein, sondern spricht nur von den Interessenkonflikten zwischen den Vereinigten Staaten und Russland in relativ allgemeiner Form. Das heißt also, diese Bedrohungsanalyse wird, anders als auch in deutschen Medien teilweise berichtet wird, nicht von den Vereinigten Staaten geteilt, wird auch nicht von der NATO geteilt. Denn die NATO verfügt nicht über ausreichende eigene Erkenntnismöglichkeiten, sondern sie stützt sich ab auf die Einschätzungen der Mitgliedstaaten. Und da hat natürlich der amerikanische Beitrag eine größere Wirkung als im Grunde alle anderen zusammen, weil die Vereinigten Staaten über enorme Aufklärungsmöglichkeiten verfügen. Die Bedrohungsanalyse wird von 7 amerikanischen Nachrichtendiensten erstellt. Das heißt also, weder die amerikanische Bedrohungsanalyse noch die Bedrohungsanalyse der NATO stimmen mit dem überein, was wir heute hören von Politikern und was in den Medien geschrieben wird. Das heißt aber nicht, dass ein Konflikt zwischen Russland und der NATO ausgeschlossen wäre. Nein, sondern die Situation verschärft sich, sie eskaliert durch das, was Sie eben geschildert haben, durch die Verlagerung der Kampfhandlungen vom Gefechtsfeld auf das strategische Hinterland Russlands.
Bujat beschreibt russische Fortschritte.
Das ist auch der entscheidende Grund dafür, weshalb die Ukraine ihre Aktivitäten auf das russische Hinterland, auf die Versorgung mit Benzin, durch Angriffe auf Raffinerien und Verladestationen verlagert. Nur damit wird keine Entscheidung auf dem Gefechtsfeld herbeigeführt, sondern das ist im Grunde eine seitliche Arabeske, die aber von westlichen Staaten massiv unterstützt wird. Einmal durch die Bereitstellung von Komponenten für weitreichende Drohnensysteme, also Hardware, aber auch durch Software, die eine zielgenaue Bekämpfung ermöglicht, beispielsweise durch das amerikanische System Palantir.
System würde ich es nicht nennen. Es ist ein kommerzielles Unternehmen des Peter Thiel, der in seiner Freizeit auch Mammuts basteln will. Ja, wahrhaftig, in normalen Zeiten wäre das vielleicht lustig, ist es aber eben nicht. Irre über
das
uns.
Das führt uns zu der Frage: Was bedeutet eigentlich diese Unterstützung durch NATO-Mitgliedstaaten, durch Europäer für diese Angriffe? Meine Interpretation ist wie folgt. Wenn ein Angriff nur durch westliche Unterstützung eines Staates, lassen Sie mich das einmal vereinfachen, erfolgreich durchgeführt werden kann, entweder wenn die notwendigen Waffensysteme und vor allen Dingen der zielgenaue Angriff nur so möglich ist, dann ist das zwar völkerrechtlich eine Grauzone, politisch ist es aber eindeutig aus der Sicht des angegriffenen Staates, wer immer das sein mag, in diesem Fall ist es Russland, eine Beteiligung an diesem Krieg. Und das führt dann natürlich zu einer Reaktion der anderen Seite.
Tja, nicht weniger als tja.
Ich habe den Eindruck, dass bisher die russische Führung sehr zurückhaltend reagiert, sehr vorsichtig reagiert, weil sie natürlich wissen, dass eine Reaktion, wie ich sie eben beschrieben habe und so wie sie in Russland diskutiert wird, eine dramatische Eskalation bedeuten würde. Und bei einer Eskalation ist immer das Risiko gegeben, dass auch die andere Seite dann wieder eskaliert. Das heißt also, es wechselseitige Erhöhung der Gefährdungsschwelle eintritt und dann irgendwann der Punkt erreicht wird, wo diese Eskalationsstrategie nicht mehr kontrolliert werden kann. Und es kommt hinzu, dass die russische Eskalationsstrategie anders als die westliche ist. Die westliche Eskalationsstrategie vollzieht sich immer in kleinen Schritten. Man wartet dann auf die Reaktion der anderen Seite. Kommt sie und ist sie maßvoll oder kommt sie nicht, kommt der nächste Schritt. Bei Russland ist es so, dass die Toleranzschwelle sehr hoch liegt. Aber wird diese Toleranzschwelle überschritten, dann schlagen die Russen sehr hart zurück und nehmen dann auch eine weitere Eskalation in Kauf. Die Frage ist also, wann ist dieser Punkt erreicht, wo die westliche Unterstützung der Ukraine in ihren weitreichenden Drohnenangriffen auf russische Ziele dazu führt, dass Russland sagt, dies ist nun der Zeitpunkt, wo wir nicht mehr hinnehmen können, diese Unterstützung nicht mehr hinnehmen können und entsprechend reagiert. Was ich damit sagen will, ist in einem Satz, das Risiko ist im Augenblick nicht berechenbar, wann tatsächlich ein Krieg, auch ein konventioneller Krieg zwischen der NATO und Russland entstehen könnte. Und das Risiko ist dann, wenn dieser Fall eintritt, auch nicht mehr beherrschbar.
Sind wir bereits Kriegspartei?
Naja, das ist, wie ich es eben schon sagte, es ist völkerrechtlich nach meiner Auffassung eine Grauzone. Also wenn Sie die Aggressionsdefinition der Vereinten Nationen nehmen, dann ist das tatsächlich eine Grauzone. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die politische Wertung diese Unterstützung. Und ich kann nur noch wiederholen, was meine Auffassung ist, wenn diese Unterstützung erforderlich ist, um einen erfolgreichen Angriff durchführen zu können, dann ist die Schwelle überschritten.
Also wenn wir davon ausgehen, war sie das eigentlich von Tag 1 im Jahr 2022?
Bedeutet dies, wir legen die Verfügung über die Eskalationsdominanz in die Hände einer fremden Macht.
Die Russland hat ohnehin die Eskalationsdominanz, aber wir legen sozusagen die Entscheidung, wann die nächste Eskalationsstufe erreicht wird, in die Hand der russischen Führung.
Militärisch sieht Kujat eine russische Überlegenheit.
Das bedeutet, dass wir uns immer weiter einem Zustand nähern, in dem die Ukraine nicht in der Lage ist, einen Durchbruch auf dem Gefechtsfeld zu verhindern. Und das bedeutet eine militärische Niederlage der Ukraine. Diese militärische Niederlage ist überhaupt nur zu verhindern, wenn es zuvor zu Verhandlungen kommt.
Das Dossier.
Bisher vermag ich nicht zu erkennen, dass das von westlicher Seite, insbesondere von den Europäern, von den Amerikanern war das ja der Fall, auch bei den Europäern der Fall ist. Wenn also beispielsweise in der Vereinbarung zwischen Deutschland und der Ukraine vom 14. April, der strategischen Partnerschaft, es heißt, dass Deutschland sich darum bemühen wird, einen Konsens zum Beitritt der Ukraine zur NATO herbeizuführen, dann ist das aus meiner Sicht ein Punkt, der Verhandlungen verhindert. Denn diese Forderung Russlands, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO wird, besteht seit vielen Jahren und wird von Russland mit Sicherheit nicht aufgegeben werden. Wenn gleichzeitig auch gefordert wird, dass nach einem Friedensschluss eine Sicherungs- und Mission in der Ukraine durch westliches Militär, europäische Streitkräfte, dann ist das ebenfalls ein Punkt, der Verhandlungen verhindert. Das wird es nicht geben. Also ich erwarte etwas mehr Realismus.
Na, Realismus haben wir. Und Völkerrecht.
Vom Hause her kommt eher Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja,
Kujat verweist auf die ukrainische Verfassung, die Blockfreiheit vorsah, 1990, 2019 zugunsten der NATO geändert wurde.
Der Schutz der Minderheiten in der Ukraine ist überhaupt nicht gewährleistet. Hinzu kommt die grassierende Korruption bis in die höchsten politischen Spitzen des Staates. Das sind zwei nur von vielen Ausschlussgründen für eine Mitgliedschaft.
Hat sich im Rahmen der russischen Kriegsziele etwas verändert? Putin hat den Einmarsch 2022 im Februar damit begründet, der neutrale Status der Ukraine müsse gewährleistet sein. Die Bevölkerung im Donbass müsse geschützt werden. Der Beschuss der Bevölkerung durch die Milizen, aber auch durch die ukrainische Armee, müsse beendet werden. Und die Ukraine müsse entnazifiziert werden. Jetzt spricht er von Novorossija. Und wenn man die alten katharinischen Gebiete Novorossija ansieht, ja, dann betrifft das auch Kharkiv und es betrifft vor allem Odessa. Bedeutet dies eine Ausweitung der russischen Kriegsziele?
Ja, lassen Sie mich zunächst noch zu den Eingangsbemerkungen sagen. Er bezog sich bei der Begründung auf das, was ich eben ausgeführt habe, nämlich, dass die Ukraine nach ihrer Verfassung ein neutraler, ungebundener Staat, ein Staat ständiger Neutralität, ungebunden und ist und keinem Militärblock angehört. Das ist das eine. Das zweite ist, er bezieht sich auf den Bürgerkrieg, der nach dem Putsch 2014 entstanden ist, weil sich nämlich die beiden Donbass-Republiken, die beiden Donbass-Regionen zu unabhängigen Volksrepubliken erklärt haben. So entstand der Bürgerkrieg mit erheblichen Verlusten bei der Zivilbevölkerung in diesen Regionen, die ja überwiegend von russischsprachigen Ukrainern bewohnt werden. Und Es ist ja sogar so, dass Russland dann vor dem Krieg noch versucht hat, am 17. Dezember 2021 durch Vertragsvorschläge an die USA und an die NATO eine Stabilisierung der Situation zu erreichen. Diese Vertragsentwürfe waren sehr fordernd, mit erheblichen Maximalforderungen sogar versehen und auch in sehr scharf vorgetragen, aber sie sind nicht aufgenommen worden. Man hat diese Chance, diesen Krieg noch durch Verhandlungen zu verhindern, verpasst.
An Kujat, verpasst, verpasst, verpasst. An Bab, Kharkiv, Kharkiv, Kharkiv. Also ich bin ja ostdeutsch und kenne diese Stadt in meinen 55 Lebensjahren nur als Kharkov. Da ostdeutsch aber nur Untermensch, darauf lege ich Wert. Dann soll es Kharkiv sein.
Jetzt zu der Frage, hat sich die russische Zielsetzung verändert? Eigentlich ist am Anfang dieses Krieges bereits diskutiert worden, ob Russland auch die Absicht hat, Odessa und Charkiw, das sind zwei typisch russische Städte, einzunehmen. Bei Odessa spielt das eine besondere Rolle, strategisch, weil die Einnahme von Odessa verhindern würde, dass die Ukraine weiter Zugang zum Schwarzen Meer hat. Zweitens würde man sozusagen den Schulterschluss mit Transnistrien herstellen, wo ja russische Soldaten stationiert sind. Aber es spielt natürlich auch dieses Ereignis eine Rolle, das im russischen Bewusstsein nach wie vor sehr stark verankert ist, nämlich dass dort russischsprachige Ukrainer in das Gewerkschaftshaus in Odessa getrieben wurden, das wurde angezündet und die wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Das spielt natürlich eine Rolle. Aber zum Schluss natürlich, das gilt eben auch für Charkiw, Odessa ist wie Charkiw eine typisch russische Stadt. Bei Odessa kommt noch hinzu, sie ist ja von Katharina der Großen gegründet worden. Das alles spielt natürlich in Staaten wie Russland, die sehr historisch auch denken, immer eine Rolle.
Gut, die Russen denken historisch, wir bleiben hysterisch. Bleibt es denn noch unsere Katharina?
Wir haben ja den Putsch gehabt auf dem Maidan, der vom Westen doch in Teilen unterstützt worden ist. Wir haben das Scheitern der Verträge Minsk II. Ja. Deutschland und Frankreich haben nicht sichergestellt, dass auch die ukrainische Seite sich an das Abkommen hält. Richtig. Wir haben die Verträge, die Sie erwähnt haben, vom 17. Dezember 2021, ja. Ein Verhandlungsangebot, das der Westen nicht aufgegriffen hat. Wir haben das Scheitern der Gespräche in Istanbul nach westlicher Einflussnahme durch Boris Johnson, durch das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Wir haben nun aus russischer Sicht das Scheitern des Geistes von Anchorage. Ist die russische Reaktion, jetzt greifen wir weiter aus auf Odessa, auf Kharkiv, um den Westen stärker unter Druck zu bringen?
Das ist eine Spekulation, aber sie ist nicht abwegig, das muss ich dazu sagen.
Die Spekulierenden, den Don.
Wäre denn eine Ukraine ohne Zugang zum Schwarzen Meer als selbstständiger Staat überhaupt noch lebensfähig? Oder würde dies ja bedeuten, dass dieses Land zwischen Ost und West zerrieben
wird? Über diese kluge Frage von Patrick Barb wollen wir alle gemeinsam nachdenken. Bis zum kommenden Donnerstag, da gibt es Teil 2 des Barb-Kruja-Dossiers. Und wer jetzt schon das gesamte Gespräch hören will, der schaut auf dem Kanal von Patrick Barb.
Das Dossier.
So, ihr Lieben, nun bin ich da auch raus, kann mich voll dem Wichtigen widmen.
Good morning.
Faschistische Ablenkungen versagen. Und die Briten haben ja auch wichtigere Probleme. Westminster, das Gebäude muss renoviert werden. Mauern bröckeln, ab und an brennt es. Steine stürzen von der Fassade herab. Und man hat Mäuse. Eine Renovierung könnte Jahrzehnte dauern. Mein Ratschlag, nehmt chinesische Firmen. Wenn ihr deutsche nehmt, geht es nicht so schnell.
This is Radio 1, big news in London.
Für Journalismus bekamen wir gelehrt von Uli Gellermann.
Wer hat etwas getan? Was hat er getan? Wo hat er es getan? Wann hat er es getan? Wie hat er es getan? Woher ist die Information? Und vor allen Dingen, Warum hat er es getan?
Die sieben Ws des Journalismus in nachdemokratischen Gesellschaften, auch wichtig, wer wird ausgeschlossen?
Das ist einmalig in der BRD-Geschichte, liebe Zuschauer. Ich habe als Journalist Hausverbot im Deutschen Bundestag bekommen.
Paul Klemm vom Kompaktmagazin.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Und so wird in diesem politischen Lager ein weiterer Märtyrer geboren.
Also der Grund dafür, an ihrer Zuverlässigkeit bestehen begründete Zweifel. Und auf diesen 11 Seiten wird es dann noch näher ausgeführt. Es wird auf meine Vergangenheit hingewiesen. Sie sind im Jahr 2019 bei Kompakt TV als Mitglied der Identitären Bewegung bezeichnet worden. Da war ich 19 Jahre alt zu dem Zeitpunkt.
Er war nicht schon mal 19, wie auch der gleichnamige Konrad-Wolf-Film belegt. Die Identitäre Bewegung, der einst das Versprechen alter Wikipedia-Seiten zum Azov-Regiment der Ukraine, eben dieses Azov-Regiment aktiv unterstützte, welches um 2016 nach Intervention jüdischer Kreise in den USA in die reguläre ukrainische Armee eingegliedert wurde, dort aber immer noch als Azov, als Spezialeinheit formiert. Also wer heute im Jahr 2026 die ukrainische Armee und das ihr eingegliederte Azov-Regiment unterstützt, darf in den Bundestag. Wer das vor fast 10 Jahren tat und heute für den Frieden eintritt, nun nicht mehr, nicht mal mehr als Journalist. Der Wahnsinn dieser Willkür ist die Entdemokratisierung. Und dann sind es Rechte, die uns Tucholsky geben.
Wer auf den Schmutz hinweist, gilt für viel gefährlicher als der, der den Schmutz macht. Also von Kurt Tucholsky.
Dr. Stefanie Elsässer, Historikerin und Sängerin im Hause Kompakt.
You're my heart, you're my soul.
Und auch ins rechte Lager abgewandert.
Ich finde eigentlich die DDR-Hymne schöner. Auferstanden aus Ruinen.
Ich brauche eine Trinkpause.
Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken.
Gesungen auf einer AfD-Veranstaltung in Dessau. Diese, so Tagesschau, hat Irritation und scharfe Kritik ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Kabarettisten Uwe Steimle. Dieser stimmte die Hymne der DDR an und teilte aus, wie der Friedrich Merz. Zitat: Mittlerweile muss ich sagen, wenn ich Friedrich Merz sehe, frage ich mich manchmal, wo ist eigentlich Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht? Nun prüft der Staatsanwalt, ob der Kabarettist den öffentlichen Frieden gestört hat. Nun ja, auch in der Tagesschau lese ich, von Stauffenberg ist vor allem für das gescheiterte Attentat bekannt. Auf den Mann mit dem kleinen Bart. Da bräuchte Merz, der ja Dinge wie diese sagt.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Und diese eindeutige Aussage für einen Krieg wird in jedem Fall mehr Tote nach sich ziehen als ein Attentat, vor allem ein gescheitertes.
Ein neuer Tag, ein neuer Grund für Kritik an Friedrich Merz.
Aber wie schon gesagt, die vollendete Willkür ist es. Ich mag den Humor von Uwe Steimle übrigens nicht. Mir fehlt das Dadaistische. Und außerdem mache ich ja hier die Witze. Schnelltod Ukraine. Die EU will den Schutz für wehrfähige Ukraine einschränken. Wie lange nochmal überlebt man an der Front? Dort waren es 10, waren es 20 Minuten. Naja, das Vergasen damals hat auch ein paar Minuten gedauert. Die Rechtsextremistin Mala Svenja Liebig wird nun von Tschechien nach Deutschland in ein Frauengefängnis in Chemnitz gebracht. Ich finde sie sehr hübsch auf dem Bild der Tagesschau mit ihrem Bart. Sie erinnert mich an Toni Kral, jetzt Sängerin der Gruppe Silly. Und der ORF berichtet, Ex-US-Präsident Joe Biden kündigt ein Buch über seine Amtszeit an. Oh, das war der Falsche. Die Willkür des falschen Knopfes herausgearbeitet an diesem 16. Juli 2026, an einem Donnerstag in der kleinen Audiodatei.
Open Art, Flitter, mit Bernd Brecht auf Radio Magabu.
Es ist morgen, 6.30 Uhr. Ein neuer Tag beginnt. Kosmos Broken Splitter Nummer 1 mit Du. Ein Weckruf, eine Mahnung, ein Klangsplitter aus Brechts Kosmos.
Bernd Brecht auf Radio Marabu. Lieber Kollege Bernd Brecht, aber aufpassen, immer gut lüften bei dir.
Freundschaft!
Neue US-Angriffe auf den Iran, auch Tanker wurden beschossen. Die USA erklären Gespräche zwischen Israel und Libanon, während produktiv und positiv, Bericht ORF. Trump fordert Netanyahu zum Truppenabzug aus Syrien und Libanon auf. Israels Parlament entmachte die Generalstaatsanwältin. Knesset billigte gestern das Gesetz.
How dare you?
Revolutionsgarde des Iran droht mit Energieexportblockade.
Der Waffenstillstand bleibt immer noch sehr fragil.
Danke, liebe Svetlana, für deine ausgewogenen Worte. Lula da Silva zu Donald Trumps Plänen für die Straße von Hormuz. aus, Zitat, früher nannte man dies Piraterie, oder? In Israel verabschiedet ein Gesetz, welches Ultraorthodoxe faktisch von der Wehrpflicht befreit. Dies ist nun vom dortigen obersten Gerichtshof gestoppt. Ja, auch Israel entfernt sich von Israel, dass Ultraorthodoxe dort ihren Klimbim durchziehen können. Ist ja ein Kern des Staates.
Give us a credit!
Dick unterstützt zieht Wladimir Zelensky seinen Klimbim durch. Beim Atomkraftwerk Saporosche wurde der Chefingenieur nach einem ukrainischen Angriff getötet. Und eine interessante Meldung der Tagesschau, die etwas berichtet, was ich seit Jahren all denjenigen entgegenrufe, die von Putins Schwächung sprechen, weil Finnland nun in der NATO wäre. Nee. Die Tagesschau fragt, was macht Putins Militär im Grenzgebiet zu Finnland? Offenbart ihre Verblödung, Militär der Russischen Föderation wäre auf eine Figur, auf eine Person ausgerichtet. Finnland, ein lustiges Land mit weniger Einwohnern als der Großraum St. Petersburg, einer riesigen Grenze zu Russland, dort vor allem Elche und Bären. Als NATO müssten wir raufschicken, um das zu schützen. Wäre ich Berater der Russischen Föderation, würde ich in Sichtweite zur NATO-Grenze alle 3 Tage ein Manöver durchziehen. Aber vielleicht fangen Sie damit ja jetzt an. Ich freue mich schon auf die Kommentare unserer Berater. Herr Masala, übernehmen Sie. Deutschland, Dresden, Sachsen. Ein Türke schießt vor einem Supermarkt auf Polizisten. In Hessen wird eine Frau von ihrem Ehemann auf offener Straße mit einer Stichwaffe getötet. Anwesende überwältigen den Täter. Der Generalanzeiger berichtet, dieser wurde einem Haftrichter vorgeführt. Über die Herkunft des Täters lese ich nichts, da leite ich mal daraus ab. Ein Deutscher wird es wohl nicht gewesen sein.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja. Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der bei Markus Lanz die News-Brüderschaft verbieten wollte, verliert bei aktueller Befragung massiv an Zustimmung bei den Bürgern. 12 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten. Quelle Institut Insa für die Bild-Zeitung, Springer Verlag. Markus Söder, der bayerische Regent, erklärt, Minijobs sollen bleiben. Und die Pointe des Tages, Friedrich Merz.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber.
Auf Ankündigung des US-Finanzministeriums, politische Parteien in Europa finanziell zu unterstützen, warnt Friedrich Merz die USA vor Einmischung in deutsche Wahlen. Ich sag mal, scheiß auf Uwe Steimle, scheiß auf mich, diese Poentendichte. Friedrich Merz, was auch immer passiert, meine Stimme gehört Ihnen. Tagehumoristen müssen zusammenhalten.
Mir ist sehr unwohl zumute.
Macht nichts, Herr Kujas.
Diese kleine Audiodatei wurde klimaneutral produziert.
Im Norden Regen, von Südwesten bis in die Mitte Schauer und Gewitter. Die nächsten Tage auch immer wieder Gewitter, schwül, ab Sonnabend kühler. Tendenz durchwachsen, im Norden kühler als im Süden.
Marcello, einen schönen guten Morgen gewünscht. Danke für deine zauberhaften Nachrichten. Sie werden meinen Tag verschönern.
Europe's Alternative Music. Adio Marabu.